Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von NPP, dem Netzpolitik-Podcast. Und zwar zu einer weiteren Ausgabe Off the Record, unser Hintergrund-Podcast, bei dem wir ein bisschen hinter die Kulissen von netzpolitik.org schauen, ein bisschen euch mitnehmen in den Maschinenraum, auf die Geschichten hinter den Geschichten gucken. Und genau das haben wir heute auch vor. Kleine Notiz am Anfang, wir zeichnen das jetzt Mitte Februar auf. Es ist heute Freitag, der 12. Februar. Eigentlich erscheint dieser Podcast ja immer am ersten Samstag im Monat. Dieses Mal gibt es ein bisschen Verzögerung. Wir zeichnen das jetzt am 12. Februar auf. Und noch, wenn ich schon dabei bin, noch ein weiterer Hinweis vorweg. Mein Name ist Ingo Dachwitz. In dieser Sendung heute mit mir sind Alexander Fanter und Daniel Laufer. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Weil es Hallo. Heute schwerpunktmäßig um eine Recherche der beiden aus den letzten Wochen, nein, eigentlich muss man eben sagen, letzten Monaten geht, nämlich ihre Recherche zur Arbeitskultur und Diskriminierung am Arbeitsplatz bei Huawei, dem großen Technologiekonzern. Wir werden in dieser Sendung aussprechen über einen sehr erfolgreichen Text, dem erfolgreichsten Text des Jahresanfangs, sozusagen was die Klickzahlen angeht, wo es um das Thema WhatsApp und die neuen Geschäftsbedingungen geht und wie es ist, so einen Text zu schreiben. Und dann gucken wir wie immer zum Ende auf den letzten Transparenzbericht, auf die Spendensituation von netzpolitik.org. Das ist diesmal ganz besonders erfreulich, weil wir nämlich über den Dezember 2020 sprechen und über unser Jahresendergebnis. So viel kann ich schon mal sagen. Es lief gut und wir sind sehr happy. Wie gut das dann am Ende der Sendung. Und genau, was wollte ich eigentlich erklären? Es sind drei Männer in dieser Runde. Das ist eigentlich untypisch für den Off the Record Podcast. Wir versuchen eigentlich darauf zu achten, dass es das nicht gibt, dieses typische Dudes labern untereinander. In diesem Fall ist es jetzt ausnahmsweise einmal so, einfach weil wir es, weil es nun mal diese Geschichte war, die jetzt an der Stelle dran war, dass wir über sie sprechen. Und wir achten darauf, dass es in Zukunft wieder anders ist. Ich freue mich trotzdem, dass Sie hier sind, Daniel und Alex. Schön, dass ihr für den Off-the-Record-Podcast dabei seid und uns ein bisschen was über diese Huawei-Recherche erzählt. Stichwort Wolfsgeist. Klingt sehr martialisch. Was hat es auf sich damit? Was habt ihr herausgefunden über die Arbeitskultur bei Huawei? Vielleicht mal ganz kurz zusammengefasst.
Also Wolfsgeist ist die Art, wie der Firmengründer von Huawei selbst die Kultur in seinem Unternehmen beschreibt. Und das weist schon darauf hin, wo es da lang geht. Firma ist sehr autoritär aufgebaut. Die Firma ist geht sehr harsch mit ihren Mitarbeitern um. Und das ist insbesondere auch ein Thema, wo die, unterschiedlichen Mentalitäten aufeinanderprallen. Und Huawei hat, das weiß vielleicht nicht jeder, mehr als 2000 Beschäftigte in Deutschland. In Düsseldorf ist die Europazentrale des Konzerns und die haben ja in den letzten 10 Jahren eine ziemliche Performance hingelegt. Also Huawei war eine Zeit lang einer der größten Verkäufer von Handys am Handymarkt, aber zugleich mischen die auch bei Netzwerkausstattung mit und bei vielen anderen Themen. Eine richtig krasse, große Firma, auch durchaus erfolgreich.
Einer der größten chinesischen Tech-Konzerne.
Einer der größten chinesischen Tech-Konzerne, genau.
Und einer der größten Tech-Konzerne der Welt, muss man eben auch dazu sagen.
So ist es, genau. Und Huawei verkauft sich selbst, sagt von sich, wir sind ein Spitzenarbeitgeber. Aber wenn man hinter die Kulissen der Firma blickt, dann ändert sich das Bild relativ rasch. Also wir haben mit einigen Ex-Angestellten der Firma gesprochen und wir haben Sachen erfahren, die durchaus schockierend sind. Also wir reden hier von Diskriminierung aufgrund von Alter und Geschlecht. Wir reden hier aber auch einfach von einer Firmenkultur, wo Schreien und Befehle an der Tagesordnung sind. Und was vielleicht auch eine gewisse geopolitische Relevanz hat, soweit wir das ermessen konnten, haben nicht-chinesische Managerinnen, Manager in dieser Firma so gut wie nichts mitzureden. Es gibt eine ganz beinharte Zweiklassengesellschaft, in der Leute, die aus China, aus der Konzernzentrale entsandt werden, eigentlich bei allen wesentlichen Entscheidungen das letzte Wort haben. Zum Teil wird dann in Meetings ins Chinesische gewechselt. Und Das spricht schon sehr vieles dafür. Also der Firmengründer Ren Zhengfei hat gute Kontakte in die kommunistische Partei, spricht vieles dafür, zu glauben, dass Huawei einfach auch enge Kontakte mit dem chinesischen Staat hat und diese sehr chinesisch dominierte Führungsstruktur des Konzerns untermauert die Idee, also dass der Konzern hier einfach eng verbandelt ist, wie man bei mir in Österreich sagt.
Diese Diskriminierungsfälle, von denen ihr gesprochen habt, Alter und Geschlecht, was ist das konkret? Vielleicht könnt ihr das nochmal erklären, woran hat sich das festgemacht, diese Altersdiskriminierung? Und die Diskriminierung von Frauen ist es ja an der Stelle gewesen.
Also wir haben von mehreren Fällen gehört, wo Leute uns berichtet haben, dass sie, also Leute, die in den 50ern, zum Teil vielleicht um die 60 sind, die gesagt haben, ja, sie sind eigentlich erfahrene, erfolgreiche Leute aus der Telekombranche, haben bei Huawei angefangen und eines Tages hieß es dann, sie werden nicht mehr gebraucht, sind einfach an die Luft gesetzt worden. Und der Vorwurf, den diese Leute erheben, ist, dass Huawei einfach niemanden haben möchte, der älter ist als das Führungspersonal selbst. Das hat irgendwie sehr viel mit der Firmenkultur aus China zu tun. Und bei dem Rauswerfen der Leute wird mit Mitteln gearbeitet, die zumindest nach allem, was wir gehört haben, mutmaßlich klar dem deutschen Arbeitsrecht widersprechen, zumindest auf jeden Fall dem Geist des deutschen Arbeitsrechts widersprechen. Also hier hat die Firma diskriminiert.
Das fand ich ganz interessant. Sie sagen ja selber in irgendeiner Broschüre oder so, dass nicht mehr, dass höchstens 2% ihrer Mitarbeiter weltweit über 50 sind oder sowas. Ne? Das kommunizieren die auch ganz offen.
Genau, das war eine Zahl von 2019, die Firma da selbst bekannt gegeben hat. Und das hat wohl damit zusammen, also hängt wohl damit auch zusammen, dass Menschen in China, kann man sagen, tendenziell sich jedenfalls in dieser Branche früher zur Ruhe setzen. Das ist dann vielleicht noch nicht die Rente, wie man sie sich hierzulande vorstellt, aber die arbeiten dann jedenfalls nicht mehr in diesem High-Performer-Job bei Huawei, sondern machen vielleicht noch irgendwas Ruhiges mit einem Familienbetrieb an der Seite oder so, ziehen sich dann so ein bisschen aus dieser Branche zurück und lassen sich auch Firmenanteile oder ja, Firmenanteile oder was Ähnliches in der Art jedenfalls ausbezahlen, womit sie sich dann diese Frührente, wenn man so nennen möchte, finanzieren. Und das hat natürlich zur Folge, dass ManagerInnen bei Huawei, sofern sie aus China kommen, vergleichsweise jung sind, wenn man sie neben diejenigen stellt, die vielleicht in Europa in entsprechenden Positionen sind. Und dann hätte man auch diese Situation, wenn man dagegen nichts tun würde, das ist so ein bisschen vielleicht der Hintergrund davon, dass man immer wieder massiv jüngere ChinesInnen hätte, die dann sozusagen alten Recken aus Europa irgendwie sagen sollen, wie sie ihren Job zu machen haben. Und das ist, so wie ich das verstehe, was auch so ein bisschen sich an diesem chinesischen Autoritätsverständnis so ein bisschen stößt, wo eben Menschen, die älter sind, nochmal eine andere Form von Respekt entgegengebracht wird. Und das natürlich dann nicht sein kann, dass sie systematisch so viel jünger sind als ihre Untergebenen.
Jetzt mal abgesehen davon, dass es ja sozusagen von den unlauteren Praktiken, um die Leute dann aus dem Unternehmen zu bekommen, die Alten oder Älteren, wo es ja auch diverse Gerichtsverfahren gibt und gab, von denen ihr berichtet, ist das sozusagen, warum ist das ein Problem? Also es gab jetzt auch LeserInnen, die kommentiert haben, ja Mai, das ist halt der Kapitalismus und da kommt jetzt halt eine chinesische Firma und die hat halt chinesische Werte und das ist dann halt ein kultureller Unterschied. Warum ist das sozusagen ein Problem, dass sie dann dieses Werte- und Arbeitsverständnis mitbringen?
Also ich glaube, es gibt schon einen krassen Bruch mit der Art, wie Firmen in Deutschland normalerweise funktionieren. Und ich meine, eine der krassesten Ausprägungen, auch dem zum Beispiel ist, viele von den Leuten, mit denen wir geredet haben, die bei Huawei gearbeitet haben, waren immer noch krass eingeschüchtert von der Firma. Wir wissen von GewerkschafterInnen, dass es praktisch unmöglich ist, bei Huawei einen Betriebsrat zu etablieren. Zumindest ist das bei den zwei großen Tochterfirmen in Deutschland nicht der Fall. Und das heißt, der Wolfsgeist heißt auch, dass soziale Rechte nicht im vollen Umfang wahrgenommen werden können. Das ist offenkundig nach allem, was wir gehört haben, der Fall. Und damit geht es nicht nur rein um quasi softe Dinge wie Kultur und Werte, sondern es geht auch eigentlich um harte Dinge wie das Arbeitsrecht und soziale Rechte, die hier von der Firma mutmaßlich systematisch verletzt werden.
Man muss sich ja auch vorstellen, diese Firma setzt sich zusammen, was die Belegschaft angeht, aus verschiedenen Gruppen. Da sind zum einen dann die europäischen Angestellten, die tatsächlich einen Arbeitsvertrag hier haben. Dann gibt es einige chinesischstämmige Angestellte, die hierzulande angestellt werden. Und dann letztendlich die Management-Ebene, die eben tendenziell direkt aus China hierher geschickt wird. Und dabei handelt es sich dann eben um ChinesInnen logischerweise. Und das sind natürlich Leute, die hier lediglich für eine kurze Zeit, 3 bis 5 Jahre in der Regel, in einem Land sind und über die Firma natürlich sehr viel Druck ausüben kann, weil sie hat in der Hand, ob diese Leute danach noch Karriere machen, wenn sie zurückkommen nach China. Ich sag's mal so, wenn sie nicht funktionieren, dann macht's halt jemand anders, diese Karriere. Also dementsprechend hat diese Firma eben auch viel Kontrolle drüber, was hier mit denen passiert und kann das dann auch entsprechend ausüben. Und das hat natürlich zur Folge, dass das vielleicht nicht die Leute sind, selbst wenn sie nach dem Arbeitsrecht die Möglichkeit hätten, da tätig zu werden, nicht die Leute sind, die dann tatsächlich auch interessiert sind, einen Betriebsrat zu gründen, weil sie wissen, ich kann das jetzt hier in Deutschland machen, dann geht es mir vielleicht die nächsten 2 Jahre hier ein bisschen besser, wenn mich die Firma nicht schon eher irgendwie hier rausreißt. Und dann möchte ich aber eigentlich zurück nach China gehen und dort für die Firma arbeiten oder irgendwo anders für die Firma arbeiten, sozusagen meine Karriere fortsetzen, in die ich all die Zeit investiert habe und worauf dann vielleicht auch die Familie angewiesen ist. Und weiß halt genau, wenn ich mir das hier durch einen Betriebsrat verbaue, dann findet das womöglich einfach nicht statt. Also das ist halt das Problem. Durch diese ausländischen Arbeitskräfte, die aus China kommen und dort eigentlich unter Arbeitsvertrag stehen, ist es der Firma natürlich dann möglich, Druck auszuüben am Standort Düsseldorf beispielsweise. Und dann kommt man gar nicht auf die Ebene, wo deutsches Arbeitsrecht dann wirklich so einwandfrei durchsetzbar wäre.
Sozusagen auf diese Art und Weise dann deutsche Sozialstandards zu unterlaufen. Was ja durchaus deutsche Firmen auch tun, aber ihr meint, das hat dann sozusagen hier eine besondere Komponente. Was jetzt die Expats angeht, das finde ich ja auch, fand ich auch sehr interessant bei euch. Also die Leute, die dann aus China herkommen, dass die auch eigentlich, das sagt jedenfalls Huawei, ja eine ganz klare Ansage bekommen. 5 Jahre und danach musst du zurück, ne? Also, und dass sie das so beinhart durchsetzen.
Dieses Rotationsprinzip ist etwas, was die Firma relativ konsequent durchgesetzt hat bei ihren Expats aus China, wobei das natürlich auch andere Firmen machen. Also das ist nicht gänzlich unüblich, in der Diplomatie wird rotiert, bei einigen großen Firmen im Ausland auch. Was hier vielleicht ungewöhnlich sind, sind die Druckmittel, die Huawei anwendet, um dieses Rotationsprinzip durchzusetzen und auch so ein bisschen der Hintergrund. Die Firma möchte nicht, dass Leute im Ausland, vor allem in Europa, Wurzeln schlagen und setzt hier zum Teil auf drastische Mittel, um das zu unterbinden.
Genau, weil du jetzt auch nochmal die anderen Kontexte ansprichst. Also sozusagen, wisst ihr, wie das bei anderen Firmen ist? Also ich habe jetzt mal geguckt, Google hatte lange Zeit einen chinesischen China-Chef, also sozusagen, wo dann auch ein Chinese sozusagen die China-Geschäfte von Google geleitet hat. VW zum Beispiel hat natürlich einen Deutschen, der die China-Geschäfte leitet. Also ist es was sozusagen Besonderes, dass man auch so viel Führungspersonal eigentlich dann mit einführt in ein Land? Oder ist das eigentlich eine, was es auch woanders gibt?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also zumindest kenne ich keine systematische Untersuchung davon. Aber also es gibt, sagen wir so, es gibt globale Konzerne, die auch nicht aus dem Sitzstaat stammendes Personal an oberster Stelle haben. Also man denkt jetzt an Google, wo Sundar Pichai ist, glaube ich, in Indien geboren und aufgewachsen. Auf der anderen Seite ist es durchaus nicht unüblich, dass man in ein fremdes Land reingeht und sein eigenes Personal mitbringt, zumindest für den Anfang. Was bei Huawei auffällig ist, ist ja nicht nur, dass es quasi chinesisches Spitzenpersonal gibt, sondern Was wir jetzt immer wieder gehört haben und was uns auch Gewerkschafter gesagt haben, ist, dass es ein Doppelsystem gibt. Also es gibt vielleicht einen deutschen Personalchef, eine deutsche Personalchefin und dahinter steht jemand aus China, der die Arbeit von dieser Person spiegelt und in irgendeiner Weise kontrollieren soll. Und die Firma versucht das positiv zu framen, die sagt, naja, wir haben hier das bewährte Doppelsystem und das ist eigentlich quasi zum Wohl der Firma, aber so in der Art, wie wir es dargestellt bekommen haben, hat es auch etwas Sinisteres, weil die Implikation ist, die Firma traut niemanden, der nicht aus China stammt, genug über den Weg, wichtige Entscheidungen zu treffen. Und das ist etwas, wo man sagen könnte, naja, wenn ich besorgt bin, dass diese Firma aus China gesteuert wird und womöglich auch von der chinesischen Regierung angeleitet wird, dann würde ich mir hier Sorgen machen, dass dieses Doppelspitzensystem sicherstellt, dass die Chinesen immer das Heft in der Hand behalten.
Daniel, du willst auch was? Ich will nur einmal kurz einschieben. Sundar Pichai ist, glaube ich, aber US-amerikanischer Staatsbürger, muss man wahrscheinlich dazu sagen. Das ist ja das, worauf es an der Stelle dann ankommt.
Genau, genau. Aber er stammt eben aus China. Genau.
Es spielt vielleicht auch gar keine so große Rolle letztendlich, ob andere Firmen, also wenn meinetwegen VW das in China oder so genauso macht vom Ansatz, dass eben deutsche Führungskräfte dann dorthin gebracht werden. Man muss das, glaube ich, nicht mal zwingend vergleichen, weil der wichtige Punkt hier ist doch letztendlich, dass nach allem, was wir gehört haben, sich ehemalige Angestellte darüber beschweren, dass die Arbeitsbedingungen bei dieser Firma, die in Deutschland tätig ist, schlechter sind als hierzulande eigentlich üblich. Das kann man nach unserer Recherche, denke ich, so sagen. Und dass da Vorwürfe bezüglich Druck vorgebracht werden, die so jedenfalls auch nicht üblich sind. Und das ist letztendlich das, was man sich anschauen muss. Und jetzt geht es natürlich darum, woher kommt denn dieser Druck, wie kann denn das sein? Und da kommt man dann natürlich auf diesen internationalen Charakter der Firma. Aber man muss das jetzt nicht unbedingt mit anderen Firmen vergleichen, in dem Moment, in dem dann eben Menschen wie in Spanien beispielsweise altersdiskriminiert werden von Huawei. Da ist es ja nicht wichtig, macht das jetzt eine chinesische Firma oder macht das jetzt eine spanische Firma oder eine deutsche Firma, wenn sie altersdiskriminiert werden, dann ist das eben ein Thema und hier kommen eben einige Fälle zusammen und immer wieder wird das Ganze dann irgendwie auch damit begründet, dass eben dieser hierarchische Wolfsgeist letztendlich in dieser Firma herrscht.
Ja, sprechen wir doch nochmal über das andere, schon angerissene, kurz angerissene Thema, das auch nach systematischer Diskriminierung angeht, nämlich da, wo es um Frauen konkret, um diejenigen, die Kinder bekommen haben, während ihres Aufenthaltes in Deutschland geht, oder? Oder in Europa.
Also wir haben von ein paar Fällen gehört, und konnten auch Dokumente von einem Gericht in Spanien sehen. Da ging es um den Vorwurf sexistischer Diskriminierung. Konkret haben wir auch in dem Artikel dargestellt, einen Fall, wo eine Chinesin lange Zeit in führender Position war bei dem Konzern in Spanien. Und dort hatte die Frau dann einen Kinderwunsch, hat allerdings zweimal Fehlgeburten erlitten, war dann krankgemeldet. Und irgendwann hat die Firma ihr die jährliche Bonuszahlung gestrichen und behauptet, ihre Arbeitsleistung habe abgenommen. Und als sie dann eine Fruchtbarkeitsbehandlung begonnen hat, sich wieder krankgemeldet hat, hat der Konzern die Frau rausgeschmissen. In dem Prozess sagte dann eine Betriebsrätin von Huawei in Spanien aus, dass das immer wieder vorgekommen sein soll, dass Frauen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft oder einem Kinderwunsch ihren Job verloren haben. Und da steht eben auch der Vorwurf sexistischer Diskriminierung im Raum.
Mhm. Das ist ja sozusagen die Arbeitsbedingungen bei Tech-Konzernen sind in den letzten Jahren ja ein immer größeres Thema gewesen. Wir haben auch bei den US-Tech-Konzernen, die ja lange Zeit als unfassbar guten, die besten Arbeitgeber der Welt sozusagen galten, die tollsten Bedingungen geboten haben, um eben auch die tollsten Talente anwerben zu können, immer mehr Vorwürfe bezüglich Diskriminierung gehört. Wir haben die Walkouts gehabt bei Google beispielsweise, um auf Anliegen aufmerksam zu machen. Immer wieder auch die Thematik der sozusagen der Unterbindung von gewerkschaftlichem Engagement und ArbeiterInnenorganisationen sozusagen. Also ein Thema mit ja, wachsender Relevanz, auch netzpolitischer Relevanz in dem Sinne. Von daher ist es jetzt auch nochmal wirklich spannend, hinter die Kulissen hier zu gucken. Wie seid ihr denn eigentlich vorgegangen dabei? Wie seid ihr, was war sozusagen eigentlich vielleicht das mal als erstes, was war eigentlich eure Datengrundlage? Worauf stützt ihr euch bei eurer Recherche? Solche, es ist ja oft, also bei den US-Konzernen ist es teilweise so, dass dann die Mitarbeiterinnen die Sachen auch wirklich sehr öffentlich machen und die Konflikte dann sehr öffentlich ausgetragen werden und da explizit die Öffentlichkeit gesucht wird. Das hat man jetzt bei Huawei noch nicht so erlebt, dass es da irgendwie Walkouts gegeben hätte oder Leute, die sich auf Twitter über die Arbeitskultur beschweren. Also wie seid ihr da an Informationen gekommen? Worauf stützt sich diese Geschichte?
Wir haben da zusammengearbeitet mit dem sogenannten Signals Network. Das ist so ein der Zusammenschluss, kann man sagen, von verschiedenen Medien aus verschiedenen Ländern. Bei dieser konkreten Recherche war jetzt beispielsweise Republik aus der Schweiz dabei, El Mundo aus Spanien, The Daily Telegraph aus England. Und man kann sagen, dass sich The Signals Network so sozusagen spezialisiert hat auf Recherchen, die mit Tech-Whistleblowern zu tun haben. Und so hat das natürlich hier auch dann so begonnen, dass einzelne Leute, die bei Huawei gearbeitet haben, bestimmte Vorwürfe vorgebracht haben. Und wir sind denen dann gemeinsam nachgegangen, weil das Interessante ist hier natürlich, es ist keine Firma, die einfach in Deutschland nur tätig ist, sondern eine Firma, die sehr international agiert. Das heißt, es ist natürlich sehr interessant, dann eben auch über seinen normalen Horizont Deutschland in dem Fall rauszuschauen und zu gucken, gibt es vielleicht ein Muster, das sich abzeichnet, und das war letztendlich ja auch so. Also wir haben Fälle in verschiedenen Ländern gefunden und haben dann eben versucht, weitere ehemalige MitarbeiterInnen zu finden, die mit uns reden würden. Wie genau wir die dann kontaktiert haben, wie genau wir die gefunden haben, welche genau uns kontaktiert haben, das sollte man jetzt vielleicht nicht so genau sagen, aus Quellenschutzgründen letztendlich. Und wir haben auch darauf geachtet, dass im Artikel selbst sehr wenige Details tatsächlich drinstehen, die in irgendeiner Form es der Firma ermöglichen würden, letztendlich zurückzuverfolgen, wer dann was gesagt hat, weil das wäre natürlich was womöglich Konsequenzen haben könnte für die ehemaligen, die sich jetzt schlecht über ihren ehemaligen Arbeitgeber geäußert haben. Und der Punkt ist natürlich auch, wir haben auch Quellen gehabt, die zu diesen Expats, also diesen aus China entsandten Menschen gehört haben und für die Firma gearbeitet haben und die natürlich jetzt da auch nochmal womöglich anderen Risiken ausgesetzt sind als die EuropäerInnen, die, wenn sie die Firma verlassen, vielleicht einfach die Tür hinter sich schließen können.
Genau, an der Stelle ist dann natürlich Quellenschutz nochmal besonders wichtig, wo wir eh auch sehr viel Wert drauf legen. Schauen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber ja, also was ich mich halt gefragt habe, ist, wie verifiziert man denn eigentlich, oder was vielleicht für LeserInnen auch interessant ist, wie verifiziert man denn dann eigentlich Quellen? Lässt man sich von denen dann irgendwie einen Ausweis zeigen? Wie stellt man sicher, also außer jetzt mal, dass es wahrscheinlich kein, sozusagen, dass allein durch die internationale Kooperation und dadurch, dass einfach mehrere Medien beteiligt sind, da jetzt kein sozusagen Relotius-Verdacht aufkommt, dass man sich da irgendwelche Quellen ausdenkt. Aber trotzdem, wie geht man dann dabei vor, da zu verifizieren, dass die Leute auch wirklich da gearbeitet haben beispielsweise oder die Personen sind, die sie sind?
Also beispielsweise schaut man, gibt es Dritte, die das bestätigen können, dass die da gearbeitet haben? Man lässt sich gegebenenfalls Dokumente zeigen, die bestimmte Aussagen belegen oder einfach auch nur, dass sie dort gearbeitet haben. Also wir haben beispielsweise auch Arbeitsverträge gesehen zum Teil und derartige Unterlagen. Und dann ist es natürlich wichtig, bei allem, was man da tut, dass man schaut, dass man jetzt nicht ganz viele Quellen hat, die einfach alle aus derselben Ecke kommen sozusagen, sondern Quellen, die möglichst unabhängig voneinander sind, weil dann hat man die Möglichkeit, bestimmte Aussagen auch gegenzuprüfen und zu schauen, wenn jetzt irgendjemand eine Behauptung aufstellt oder beispielsweise ein Dokument einem zeigt, gibt es noch andere, die dieses Dokument kennen, gesehen haben, wissen, was da drin steht, findet man eben mehr als nur diese eine Quelle, was dann womöglich einfach viel zu wenig wäre, um drüber schreiben zu können. Und in dem Moment, in dem man dann komplett unabhängige weitere Quellen findet, die eben auch von diesen Dingen gehört haben und sagen, ja, das ist echt, das wurde bei uns in der Firma auch genauso gelebt, obwohl die nichts voneinander wissen, diese Person, dann ist es natürlich so, dass man sich viel eher darauf verlassen kann, dass das dann auch stimmt.
Dann gab es natürlich auch Gerichtsdokumente, die ihr schon erwähnt habt, auf die man sich auch verlassen konnte. Und Daniel, du warst sogar mal vor Ort. Wie war das? Das ist ja jetzt ja auch zumindest für uns netzpolitische ReporterInnen nicht an der Tagesordnung, sage ich mal, dass man dann auch irgendwo hinfährt und irgendwie von Sicherheitsmenschen verscheucht wird.
Es war nur eine versuchte Verscheuchung, kann man sagen. Ich bin da im November mal hingefahren zur Europazentrale in Düsseldorf und habe mich vorne dran auf die Straße gestellt und ein paar Fotos gemacht, weil ich wollte eben so einen Eindruck bekommen. Ich meine, mir war klar, ich kann da jetzt nicht reinmarschieren und mit Leuten reden, so wie ich es vielleicht ganz gerne getan hätte. Es sei denn, ich kontaktiere davor die PR-Abteilung und lasse mir dann sozusagen die PR-Tour geben, was mich natürlich überhaupt nicht interessiert hat. Also habe ich einfach ein paar Fotos mal von außen gemacht, die ich dann nachher auch mit unseren Kolleginnen im Recherchenetzwerk eben teilen konnte. Und dann ging es vielleicht 5 Minuten und der Sicherheitsmann kam raus, eine Mitarbeiterin kam raus. Ich wurde dann gefragt, was ich da mache, ob ich das Gebäude fotografiere, was das soll, ich soll die Fotos löschen und so weiter. Dann kamen noch mehr Leute, die da mit mir diskutiert haben und die waren schon ziemlich nervös, das hat man gemerkt. Und irgendwann, da stand dann so eine Gruppe, so eine Traube von Menschen letztendlich um mich rum und alle haben auf mich eingeredet, teilweise manche sind schon wieder weggegangen, da kamen neue nach. Das war eine relativ absurde Situation, zumal wie ich da unten stand mit der Fotokamera, habe ich auch gesehen, dass teilweise oben, würde ich sagen, an den Fenstern Leute mich fotografiert haben und dann auf mich gezeigt haben und selbst zum Telefon gegriffen haben und irgendjemand benachrichtigt haben, dass da irgendwas passiert. Naja, jedenfalls habe ich dann beispielsweise einfach mal abgedrückt zwischendrin, mitten in diesem Gespräch und von einem einer der Personen auf den Oberkörper fotografiert, um so ein bisschen dokumentieren zu können, was da passiert, für den Fall, dass ich das später nochmal in irgendeiner Form verwenden möchte. Und dann wurden die noch nervöser und dann hieß es wieder, lösch das Foto. Und dann habe ich ihnen irgendwann erklärt, sie können jetzt eigentlich nur noch die Polizei rufen, weil ich stehe hier auf öffentlichem Grund. Sie können mir das nicht verbieten, von hier Fotos vom Gebäude zu machen, solange ich keine identifizierenden Fotos von ihnen mache und so weiter. Und dann kam aber der Chef der Rechtsabteilung dazu und hat die so ein bisschen zurückgepfiffen, kann man sagen. Also hat dann dem Kollegen, der die Polizei rufen wollte, tatsächlich dann auch erklärt, er kann das gerne machen, aber in seiner Freizeit und nicht während der Arbeit hier quasi im Namen der Firma, weil er, glaube ich, gemerkt hat, dass das nicht schön endet auf jeden Fall, wenn es die Polizei kommen muss, um die Pressefreiheit vor dem Europasitz von Huawei zu verteidigen.
Den Gefallen haben sie dir
ja,
dann
und
nicht
Rest getan. Der Zeit. Nee, das kann man sagen. Ich habe das denen dann auch gesagt, also wenn ich jetzt die Polizei rufen muss, dann das schreibe ich dann natürlich auch so in meinen Artikel rein. Klar, ich habe das denen in dem Moment auch, ich habe das, man kann sagen, ihnen vorgeschlagen und gleichzeitig auch gesagt, das steht dann halt drin, wenn sie jetzt nicht aufhören, mich hier bei meiner Arbeit zu behindern. Und den Rest der Zeit, wie ich dann so diesen Straßenzug auf und abgelaufen bin, um Fotos von außen vom Gebäude einfach nur zu machen, hat mich dann so in pseudo-dezenter Entfernung ein Sicherheitsmann verfolgt, der dann immer so auf und abgelaufen ist und ich habe es dann teilweise probiert, was passiert eigentlich, wenn ich um die Ecke laufe, kommt er hinterher? Ja, er kam natürlich hinterher. Es war schon ein bisschen kurios. Also nicht bedrohlich in dem Sinne, aber ja, ungewöhnlich
Kein
vielleicht.
Kein Umgang auf jeden Fall mit der Situation, der irgendwie dazu führt, dass man denkt, ach, na gut, okay, das ist ja hier eine offene und transparente Firmenkultur. Da gibt es sicherlich nichts, wo ich weiter nachschauen und suchen muss. Wie war denn die Zusammenarbeit in diesem Signals Network? Ihr habt eben schon die Medien angesprochen, die da mitgearbeitet haben an dieser Recherche und die dann auch eigene Geschichten dazu verbracht haben. Ja, durchaus auch sehr unterschiedliche Medien in ihrer Ausrichtung. Wie war die Zusammenarbeit mit denen?
Also es war aus meiner persönlichen Perspektive war es richtig spannend. Also ich habe davor schon immer wieder mal ad hoc mit Journalisten, Journalistinnen aus anderen Ländern zusammengearbeitet. Daniel, du hast ja schon tolle Recherchen gemeinsam mit den Leuten von Böhmermann gemacht, aber in dem Fall war das so die erste strukturierte Kooperation mit internationalen Journalistinnen und Journalisten. Also etwas Neues auch für Netzpolitik.org. Es war spannend zu sehen, wie unterschiedlich gearbeitet wird. Wir hatten regelmäßige Meetings, also virtuelle Meetings mit den Leuten aus dem Netzwerk. Da haben wir uns sehr viel ausgetauscht, einfach über Rechercheprozesse, über Schritte, über wir haben auch zum Teil einige Gespräche mit Quellen gemeinsam gemacht. Ja, also was man gut sehen konnte, ist, die Geschichten, die bei El Mundo und Daily Telegraph erschienen sind, waren wesentlich schlanker als unsere.
Das ist wirklich ein sehr
Wir
langer
hatten
Text, euer Text.
35.000 Zeichen hat er, glaube ich, oder
Wahnsinn.
ein bisschen mehr. Also schon ein
Long
ziemlicher
Read.
Klopper. Aber die haben halt viel mehr auf den News-Aspekt fokussiert. Wir haben versucht, das Ganze in einer gewissen Breite zu erzählen. Ja.
Gibt es dann auch Meinungsverschiedenheiten mal so? Also jetzt klar, wird sicherlich mal Reibereien oder mal Genervtheiten geben, wenn irgendwer einen Zeitplan nicht einhält oder sowas, aber so richtig darüber, wie so eine Geschichte zu framen ist oder wie man vorzugehen hat bei der Arbeit mit Quellen oder so?
Ich glaube, es gab gewisse Unterschiede darin, ab wann hält man für etwas für ein Faktum, das bestätigt genug ist, um verwendet zu werden. Es gab auch unterschiedliche Ansätze, ja, quasi, was muss man von den Quellen wissen, was muss man nicht wissen. Also da gab es schon Differenzen, würde ich sagen, aber die konnten alle eigentlich ganz gut ausdiskutiert werden. Und was auch spannend war, ist natürlich auch der Zeitplan war immer eine Frage. Also wann ist realistisch, dass wir veröffentlichen?
Ist natürlich auch so, dass sich beim Presserecht da international natürlich Unterschiede ergeben, die dann teilweise natürlich die Anforderungen für manche höher setzen als für andere, wenn es darum geht, bestimmte Sachen gegebenenfalls nochmal anders beweisen zu können, sozusagen, nochmal umfangreicher belegen zu können, weil halt das Risiko vielleicht höher ist, dass man womöglich schon vor der Veröffentlichung abgeschossen wird. Je nachdem, wie eben die lokale Gesetzgebung aussieht, dass so Sachen sind ja auch schon vorgekommen, während das jetzt hierzulande eher unüblich ist. Und natürlich ist es auch so, dass wir mit unseren 35.000 Zeichen theoretisch zumindest das Internet vollschreiben können. Und ein anderes Medium, Daily Telegraph, El Mundo, die drucken halt tatsächlich auf Papier. Und das sind 35.000 Zeichen natürlich eine ganze Menge. Das heißt, es ist natürlich auch so, dass wir dann letztendlich viel mehr Details auch doppelt und dreifach checken mussten letztendlich, während die sich auf bestimmte kernnachrichtliche Elemente sozusagen eher konzentrieren konnten. Das heißt, das Endprodukt hat dann irgendwie auch noch eine Rolle gespielt bei dieser ganzen Abwägung, glaube ich.
Welche Rolle hat denn dann das Signals Network eigentlich? Weil, wenn ich es richtig weiß, haben die das ja nicht finanziert, oder? Sondern ihr habt das einfach mit Netzpolitik.org Budget gemacht. Welche Rolle spielt dann für so eine investigative internationale Recherche, so ein Netzwerk?
Also die Koordination war schon etwas, was die gemacht haben. Das war wichtig. Und was sie natürlich auch ja, also bieten können, ist eine gemeinsame Plattform, würde ich sagen. Die haben dann zum Beispiel auch eine Pressemitteilung gemacht, ein bisschen von der Arbeit vis-à-vis anderen Medien übernommen. Das waren schon wichtige Elemente. Und es geht natürlich auch darum, oder ich finde es auch mal interessant, sagen zu können, wir sind Teil dieses Netzwerks. Und werden vielleicht auch bei zukünftigen Recherchen mit denen gemeinsam zusammenarbeiten können.
Das sind natürlich auch Kontakte teilweise, die man selbst einfach nicht hat. Also beispielsweise, wir überlegen jetzt natürlich gerade, wie könnte das jetzt weitergehen, nachdem wir diese Veröffentlichung gemacht haben. Und die entsprechend rumging, kann man, glaube ich, sagen, in den Kreisen derjenigen, die dort mal gearbeitet haben, sodass sich jetzt natürlich auch teilweise neue Leute bei uns melden mit Hinweisen, vielleicht auch aus anderen Ländern. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn die Leute des Signals Network dort in diesen Ländern vielleicht schon jemanden kennen, einen Journalisten oder eine Journalistin kennen, die man dann kontaktieren kann. Um das in irgendeiner Form dann weiter zu verfolgen. Also diese Kontakte sind natürlich auch sehr wertvoll, glaube ich, dabei. Und das ist halt das, was, wenn man kann natürlich jetzt hergehen und sagen, wir arbeiten mit der Republik zusammen, wir arbeiten mit El Mundo zusammen und bauen selbst diesen Kontakt auf. Aber dadurch ist halt dieses Netzwerk einfach schon vorhanden. Und ein Stück weit kann man sich dann bei der Recherche auch in dieses gemachte Nest setzen und muss es nicht selbst erst aufbauen und kann sich dann eher auf die Arbeit konzentrieren.
Alright, dann vielleicht mal die letzte Frage. Auch da nochmal ein Leserkommentar aufgreifend. Es ist ja, Huawei ist ja eine der Firmen, die in den letzten Jahren sehr auch im medialen Interesse der Öffentlichkeit stand. Es gab eben Spionagevorwürfe, sozusagen ein geopolitisches Ringen wirklich um diese Firma. Dürfen die irgendwie beteiligt werden am 5G-Ausbau? Viele Länder haben es verboten oder haben die ausgeschlossen davon. Also es gibt sozusagen ein klares geopolitisches Interesse, gerade der USA, diese Firma irgendwie rauszuhalten. Und ja, dann fragt jemand, okay, gut, was sozusagen ist, die CIA ist in der Vergangenheit oder die US-Geheimdienste sind in der Vergangenheit schon durch die absurdesten und fiesesten Aktionen aufgefallen. Kann das nicht eine Aktion sein, die jetzt irgendwie von US-Seiten konzertiert ist, um hier einem unliebsamen chinesischen Unternehmen mit Staatsnähe ja sozusagen zu schaden. Sowas habt ihr sicherlich auch mal im Hinterkopf gehabt, zumindest gedanklich. Was macht das mit der Recherchearbeit und warum ist es vielleicht trotzdem okay, auch wenn man sowas nie hundertprozentig ausschließen kann, diese Recherche zu machen und zu bringen in dieser Form?
Also, wir waren schon sehr vorsichtig, keine Vorwürfe nochmal wiederzugeben, die nicht belegbar sind. Also, wir haben uns auch mit Recht, glaube ich, nicht beschäftigt mit Spionagevorwürfen gegen Huawei, sondern wir haben uns halt konkret die Arbeitsbedingungen angesehen. Ich glaube, das ist ein Thema, das wichtig ist und wie Daniel auch schon gesagt hat, wir thematisieren das auch bei anderen Firmen und wir finden das ein wichtiges Thema, wie es Beschäftigten geht bei einer Firma. Und ich meine, was jetzt zur Frage angeht, also wir hatten nicht den Eindruck, hier in irgendeiner Weise gesteuert zu sein, sondern uns ging es darum, wir haben selber dieses Thema, uns diesem Thema aus freien Stücken angenommen, wir haben uns das angesehen. Natürlich gibt es ein gewisses Maß an geopolitischer Sensibilität. Also uns war es wichtig, das nicht als antichinesische Geschichte zu framen, nicht zu sagen, dass eine chinesische Firma hier grundsätzlich anders ist als andere, sondern wirklich den konkreten Fall und die konkreten Vorwürfe anzuschauen, wie wir es bei anderen Firmen auch gemacht hätten.
Und ansonsten ist es natürlich auch so, also hätten wir irgendwelche Red Flags bemerkt bei der Recherche, dass da meinetwegen die CIA hinten dran steckt, hätte man irgendwas gesehen, hätte es irgendwelche Anhaltspunkte gegeben, dann hätten wir das natürlich dann in irgendeiner Form verfolgt. Aber der Punkt ist, mit dieser Argumentationslinie hat man halt dann im Endeffekt sich schon so einem Verschwörungsglauben in irgendeiner Form angeschlossen. Wenn es keine Hinweise gibt, dann ist da vielleicht auch nichts. Klar, man muss gucken, findet man irgendwas in der Richtung, was darauf hindeutet. Aber ansonsten ist es halt eine Verschwörungsmythologie sozusagen, die da natürlich auch rumgeht. Und das ist genauso wie jetzt bei Corona und Bill Gates und so weiter. Ja, es kann vieles sein. Nur weil irgendwann mal irgendwelche Dinge, womöglich Verschwörungen, als Ursache hatten, sozusagen, heißt das jetzt nicht, dass alle weiteren Dinge auch wieder Verschwörungen zur Folge haben, irgendwelche düsteren Geheimdienstaktivitäten. Also, das ist halt keine Art, mit der man irgendwie auch denken kann, finde ich.
Ja, wobei man schon sagen muss, dass sozusagen die CIA und die US-Geheimdienste genug dafür getan haben, in der Vergangenheit und ja nicht nur eben, ja, also bis in die jüngste Vergangenheit hinein, dass man ihnen alles zutraut. Klar ist es aber, kann man deshalb nicht so eine Geschichte nicht bringen, weil es im Verdacht steht. Und ja, ich finde eure Antwort sehr einleuchtend. Wie geht man damit um, indem man dann einfach eh das macht, was man macht, eben guten Journalismus machen, Quellen prüfen, nichts behaupten, was man nicht auch belegen kann, was ja eh eine wichtige Grundlage ist. Und so eine Geschichte nicht zu bringen, bloß weil sie von geopolitischem Interesse sein kann, kann ja auch keine Lösung sein, wenn es eine Relevanz gibt.
Sich als NATO-Günstling beschimpfen zu lassen, das kriegst du dann sowieso kostenlos dazu hinten raus von diversen LeserInnen. Dann hängt es auch nicht davon ab, was du gemacht hast, um dazu beizutragen, sozusagen. Also, das ist auch durchaus so ein Learning aus den vergangenen Monaten. Je nachdem, worüber du berichtest, ganz egal, wie sauber du berichtest, würde ich behaupten, es wird diese Leute geben, die sich auf den Inhalt überhaupt nicht einlassen, weil sie eben dieses Verschwörungsweltbild da schon haben und dann ist es irgendwie auch egal, was du gemacht hast.
Ich glaube, Netzpolitik.org hat in den vergangenen Jahren wiederholt und nachdrücklich bewiesen, dass es sehr kritisch und sehr genau berichtet über die Arbeit von Geheimdiensten europäischer Staaten und der USA, der Five Eyes-Länder. Da muss man, glaube ich, sich keinesfalls den Vorwurf gefallen lassen, ein NATO-Günstling oder etwas in der Art zu sein.
Alright, vielen Dank für eure Ausführungen zu dieser Recherche und zu dieser Geschichte. Wir gucken jetzt im zweiten Teil nochmal auf einen ganz anderen Text, der zumindest von der Gattung ganz anders ist, der nämlich überhaupt keine investigative Recherche ist, sondern in erster Linie ein Kommentar war, eine Art Meinungstext, den ich geschrieben habe zu dieser WhatsApp-Geschichte. WhatsApp, wir bleiben also im Tech-Bereich, aber jetzt geht es um einen US-Konzern. WhatsApp hat ja im Januar die Gemüter mal wieder erregt, muss man sagen, weil es angekündigt hat und die NutzerInnen vor die Wahl gestellt hat in Form von Pop-ups, dass sie neuen Geschäftsbedingungen und Datenschutzregeln zustimmen müssen. Das ist vor allen Dingen für die NutzerInnen außerhalb der europäischen Region ärgerlich gewesen, weil Facebook ihnen dann jetzt keine Wahl mehr lässt und den ohnehin schon stattfindenden Datenaustausch zwischen WhatsApp und Facebook nun auch dafür benutzen wird, Anzeigen auf Facebook zu personalisieren und zuzuschneiden anhand der Interessen und des Kommunikationsverhaltens der WhatsApp-Nutzerinnen bei WhatsApp, sozusagen, also ein weiterer Schritt in der Zusammenlegung und Zusammenführung von Facebooks unterschiedlichen Datenarmen und ja, Überwachungssträngen. Im europäischen Raum gilt das erstmal noch nicht. Da gibt es zwar auch Datenaustausch zwischen WhatsApp und Facebook, aber zumindest für diesen für die Personalisierung von Anzeigen auf Facebook werden die WhatsApp-Daten erstmal noch nicht genommen. Erstmal sagen wir, weil es natürlich sein kann, dass sich das jederzeit ändert. Und wir hatten eigentlich lange nichts dazu berichtet, genau aus diesem Grund. Alex, ich erinnere mich, du hattest mal angefragt, um nochmal klarzustellen, gilt das jetzt eigentlich auch für Europa oder nicht? Und dann hatten wir uns erst so ein bisschen entschieden, dann machen wir keinen Text dazu. Und dann ist es aber doch auch von außen sehr stark an uns herangetragen worden. Immer mehr Leute haben gefragt, okay, was ist jetzt mit dem Thema? Könnt ihr mal irgendwie eine Ansage machen? Könnt ihr das mal einordnen und könnt ihr vielleicht auch alternative Messenger empfehlen? Und genau, dann habe ich eben diesen Text Shoot the Messenger geschrieben, der gar nicht so viel Neues enthalten hat, aber nochmal ja, einfach erklärt hat, warum dieses Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus schwierig ist, warum das eine schlechte Grundlage ist, um eine Kommunikationsinfrastruktur zu betreiben, über die die Menschen privateste Dinge teilen, warum Facebook eine Firma ist, der schwer zu glauben ist, warum es sehr schwieriges und schlechtes Kommunikationsverhalten ist, selbst dann, wenn diese Änderung in dieser expliziten Form erstmal nicht für den europäischen Raum gilt. Kurzum, warum WhatsApp zu verlassen ist, warum es eine gute Wahl ist, WhatsApp zu verlassen und warum ja, es auch ein Teil sozusagen der digitalen Verantwortung ist. Wenn man sich für informationelle Selbstbestimmung interessiert, dann kann man eben ja, einen ersten Anfang setzen und ganz konkret diesen Messenger wechseln und auf einen anderen Messenger wechseln. Signal und Threema sind die Alternativen, die ich empfohlen habe. Genau. Und das ist auf jeden Fall extrem breit rezipiert worden und gut angenommen worden. Und deshalb reden wir jetzt auch nochmal kurz über diesen Text, weil es einfach einer ist, der die letzten Wochen geprägt hat.
Da hätte ich gleich eine Frage an dich, Ingo, weil also du hast ja das ganz gut ausgeführt, was alles das Problem ist. Wir haben aber auch oft schon in Texten darüber geschrieben, dass es einfach den Netzwerkeffekt gibt. Das heißt, je mehr User ein Netzwerk hat, desto wertvoller wird es dann auch für diese User. Und nach der Logik ist ja WhatsApp einfach immer noch ein sehr starker Dienst, egal was sie jetzt den NutzerInnen aufoktroyieren an neuen Bedingungen. Wir sind, glaube ich, alle drei WhatsApp-Nutzer auch weiterhin.
Nein. Du bist ausgestiegen. WhatsApp-free seit 2014.
Tatsächlich, okay. Aber jedenfalls, also ich muss gestehen, ich nutze weiterhin WhatsApp. Und also ist es nicht, es ist schwer, also ich finde es persönlich schwer, Kommunikation aus WhatsApp raus zu verlagern. Es gibt dann immer irgendwen in irgendeiner Gruppe, der sagt, er hat jetzt schon zu viele Messenger und er will nicht Signal installieren. Wie schafft man das tatsächlich, Leute dazu zu bewegen, von dieser schlechten, datenschutzunfreundlichen Messenger-Lösung wegzugehen?
Ja, das ist tatsächlich auch einer der Punkte gewesen, warum ich es dann doch nochmal aufgeschrieben habe und weil ich das Momentum mit aufgreifen wollte, das unter anderem ja dadurch ausgelöst worden ist, dass der Tesla-Chef Elon Musk getwittert hat, die Leute sollen Signal benutzen, was unter anderem auch dann dazu geführt hat, dass die Firma, dass die Aktie eines börsennotierten Unternehmens namens Signal, das überhaupt nichts mit der gemeinnützigen Organisation hinter dem Messenger zu tun hat, einen erheblichen Ansprung an der Börse gemacht hat. Genau, also dieser Netzwerkeffekt, das ist der, den wir ja auch bei allen digitalen Plattformen sehen, führt eben dazu, dass es diese Monopoltendenzen gibt, weil je mehr Menschen eine Kommunikationsinfrastruktur nutzen, je mehr Menschen kann man da erreichen. Und mit jeder Person, die mehr dahin kommt, sozusagen wächst der Nutzen. Und es braucht einfach erstmal eine gewisse Schwelle, einen gewissen Grad, der über eine kritische Masse, die überschritten werden muss, damit Leute einen Messenger offensichtlich als Nutz wirklich sinnvoll empfinden. Deshalb habe ich in dem Artikel argumentiert, es reicht eben auch nicht, den Messenger zu wechseln oder auch Signal oder Threema dann zu installieren, sondern man muss auch wirklich WhatsApp löschen an der Stelle, um diesen Netzwerkeffekt umzudrehen. Denn je mehr Leute sich jetzt abmelden bei WhatsApp, desto stärker sinkt sozusagen auch der Nutzen. Das mag dann vielleicht im ersten Moment hart sein, weil man bestimmte Kommunikationsbrücken und Wege abreißt und es ja eben dann doch einfach sehr bequem ist, über den Messenger zu kommunizieren. Aber man trägt sozusagen langfristig etwas dazu bei, diesen Netzwerkeffekt umzukehren. Und meine Erfahrung ist wirklich, was hilft, ist, kleinere Gruppen sich vorzunehmen, die zu bearbeiten, auch über einen längeren Zeitraum zu bearbeiten und die mitzunehmen. Also den Chor, die Fußballrunde, die Pokerrunde, was auch immer, die Sportmannschaft, den Kollegen-Chat oder den Familien-Chat und die umzuziehen und dann so nach und nach kleinen Gruppen davon zu überzeugen, mitzukommen. Und wenn die Leute dann erstmal feststellen, aha, okay, die Funktionalität ist genauso gut oder sogar besser als bei WhatsApp. Ich finde es ja wirklich absurd, dass man bei WhatsApp immer noch nicht mit Emojis auf Nachrichten reagieren kann, dass man nicht mal einen Daumen hoch machen kann oder einen Daumen runter zu einer Nachricht, was einfach eine nette, einfache Form ist, zu reagieren und auch Gespräche zu beenden. Wenn die Leute das erstmal realisieren, dann sozusagen sinkt auch die Scheu und sinkt auch die Bereitschaft, dann irgendwann zu sagen, okay, gut, ich ziehe jetzt hauptsächlich um und ich reiße jetzt hier diese Brücken ab, wobei man eben auch dazu sagen muss, ja klar, gerade jetzt in Corona, glaube ich, kann es schwer fallen, sozusagen Kommunikationswege abzureißen, aber es ist nicht der einzige Kommunikationsweg. Es gibt weiterhin Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu bleiben und zu kommunizieren. Und im Zweifelsfall muss man das dann vielleicht auch ein bisschen in den sauren Apfel beißen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, viele von meinen FreundInnen, diejenigen jedenfalls, denen ich wichtig bin und die mir wichtig sind, sind dann tatsächlich irgendwann auch gekommen und haben Wege gefunden zu anderen Messengern, auf denen ich dann präsent war, als ich WhatsApp damals verlassen habe. Was übrigens damals gar nichts mit Datenschutz zu tun hatte, sondern einfach, weil ich ultra genervt davon war, dass die Leute immer sehen konnten, dass ich ihre Nachrichten gelesen habe. Das konnte man damals nämlich nicht abstellen. Sich dann sozusagen diese Erwartungshaltung, die wir alle kennen, der hat meine Nachricht gelesen, der muss jetzt auch antworten. Das hat mich so genervt, dass ich dann irgendwann den Schritt gemacht habe, zu wechseln. Aber klar, es braucht eine gewisse Bereitschaft, dann auch für eine Weile in den sauren Apfel zu beißen vielleicht. Das wäre natürlich nochmal wieder ein eigenes Podcast-Segment weg. Telegram empfehlen wir, habe ich aus zwei Gründen nicht empfohlen. Ich finde das wirklich absurd, dass der immer bei diesen sicheren Messengern mit aufgeführt wird und ja, womöglich sogar die reichweitenstärkste Alternative ist zu WhatsApp, weil einfach standardmäßig dieser Messenger nicht Ende zu Ende verschlüsselt ist. Und das ist ein schlechterer Standard, als es bei WhatsApp der Fall ist, wo die Chats eben Ende zu Ende verschlüsselt sind, weil sie das Signal, das Open Whispers Protokoll von Moxie Marlinspike, dem Signal-Gründer, für Ende zu Ende Verschlüsselung von Chats ausgerollt haben. Und das gibt es bei den meisten Chats bei Telegram nicht. Man muss diesen geheimen Chat eben händisch erst einrichten. Das wissen die meisten Leute überhaupt nicht. Und gerade bei Gruppenchats zum Beispiel geht das auch überhaupt nicht bei Telegram. Und dann ist natürlich dieser andere Aspekt, dass Telegram mit diesen Funktionsbereichen, die mehr einem sozialen Netzwerk entsprechen als einem Messenger, diesen offenen Kanälen, diesen riesen Gruppen, die komplett unmoderiert sind, sodass eben ja da Verschwörungstheoretiker ihr veganes Süppchen kochen, ohne moderiert zu werden, vor allen Dingen, aber es auch eben strafrechtlich relevante Inhalte, Beleidigung, sexuelle Belästigung, Holocaust-Verleugnung und so weiter gibt und die da nichts gegen tun. Also Telegram finde ich kein empfehlenswertes Kommunikationsumfeld.
Mir geht es ja so, ich habe aufgehört, nach Möglichkeit mit den Leuten in meinem engsten Umfeld auf WhatsApp zu kommunizieren. Und das hat schon eine Weile gedauert, bis ich dann diejenigen überzeugen konnte, zu Signal zu gehen. Letztendlich, ich bin jetzt froh, dass die meisten das soweit geschafft haben. Aber trotzdem ist es so, dass ich im WhatsApp schon deshalb nicht drumherum komme, weil auch Quellen mich darüber kontaktieren. Also grundsätzlich mal, das wäre so ein Punkt, der mich davon abhalten würde, jetzt wie du es getan hast, es einfach zu deinstallieren. Weil am Ende ist es ja immer noch so, wahnsinnig viele Leute nutzen das. Und das ist dann vielleicht auch für viele Leute der ganz normale Kanal, um jemanden zu kontaktieren, anzuschreiben, statt E-Mail oder irgendwas anderem, was vielleicht dann auch sich für manche Leute nach irgendeinem Steinzeit-Medium oder Steinzeit-Kommunikationsweg anfühlt, während WhatsApp einfach das ist, was sie in Anführungszeichen immer schon kannten.
Ja, ich verstehe das sozusagen, aber ich gerade deshalb finde ich es umso wichtiger, dem entgegenzuhalten, weil es sich so eine Normalisierung einstellt. Es ist so ein bisschen wie mit Facebook, dem Netzwerk, also nicht der Firma dahinter, sondern dem Netzwerk. Das hat sich so etabliert als Standard und selbst die Leute, die es nicht nutzen, die es nie nutzen und einfach nur noch genervt davon sind, sagen, okay, irgendwie lösche ich den Account nicht, weil es ist sozusagen das Mittel, um irgendwie mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Und das hat sich eben so als Standard digital-soziale Infrastruktur etabliert. Und dem muss man dann halt eben entgegenwirken und sagen, okay, gut, das ist nicht die Infrastruktur, die wir wollen. Das ist kein gutes Geschäftsmodell für diese Infrastruktur, wenn sie unser Kommunikationsverhalten auswertet und an Firmen verkauft. Also, ja, ich würde sagen, es ist so ein bisschen digitale BürgerInnenpflicht an der Stelle. Dann auch den Messenger zu löschen, ja. Daniel und Alex.
Also ich würde sagen, ich versuche ihn mal fürs Erste so wenig wie möglich zu verwenden und ich würde das auch allen anderen empfehlen. Löschen finde ich gut. In der Zwischenzeit gibt es als eine Form des digitalen Ablasshandels, kann man, wenn man WhatsApp und Facebook weiterhin verwendet und sich schuldig fühlt, deswegen ja Geld an netzpolitik.org spenden.
Das ist eine wunderbare Überleitung, Alex, zu unserem letzten Segment. Ich will nur noch einmal, weil das bei dieser Messenger-Debatte auch nicht fehlen darf, darauf hinweisen, dass es auch eine politische Lösung für das Problem gäbe. Nämlich die seit langem diskutierte Interoperabilität von Messengern. Also, dass man auch von einem Messenger mit Anbieter mit Personen bei dem anderen Messenger-Anbieter kommunizieren kann, so wie es ja bei E-Mail oder aus unterschiedlichen Telefonnetzen in andere Telefonnetze auch möglich ist. Das ist eine komplexe Idee. Ich glaube, viele VerbraucherschützerInnen und DatenschützerInnen finden sie gut. Es gibt allerdings auch Leute, die sagen, okay, gut, wenn aber ein einheitlicher Messenger-Standard entwickelt wird, dann könnte der aber womöglich keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung enthalten und deshalb sozusagen den Standard absenken. Das ist auf jeden Fall eine weitergehende Debatte, die wir auch führen, aber einfach damit man es mal gehört hat. Also Messenger-Interoperabilität könnte ein politischer Ansatz sein, um diesen Login-Effekt, dass man eben das halbe Sozialleben verliert, wenn man den Messenger wechselt, abzumildern oder gar zu verhindern. Genau, aber Alex?
Das ist eine schöne Idee, aber irgendwie halt das gleiche wie Mastodon als eine schöne Twitter-Alternative zu bezeichnen. Also ist schon unwahrscheinlich, dass es dann so weit kommen wird, oder?
Es ist insofern anders, als dass Mastodon ja auch wieder einen Netzwerkeffekt hat und da müssen die Leute erstmal hin. Ich glaube, es ist eine gute Twitter-Alternative, es ist nur noch nicht die kritische Masse da. Aber es ist insofern anders, als dass ja eben gleich oder ähnlich gut funktionierende Messenger einfach miteinander vernetzt werden würden an der Stelle. Ich glaube, es ist aber natürlich unwahrscheinlich, weil es eine Standardsetzung braucht. Also es ist ja ein geflügeltes Wort, dass es heute nie wieder im heutigen Internet oder in der heutigen Tech-Branche sich nie wieder man sich auf einen Standard wie den E-Mail-Standard einigen könnte wahrscheinlich. Und deshalb da hängen einfach ja große, heftige Geschäftsinteressen dran. Und natürlich lobbyiert Facebook mit allem, was geht dagegen, dass Interoperabilität für Messenger eingeführt wird, weil es dann sonst eben es erleichtern würde, dass Leute auch WhatsApp verlassen. Oder Alex, du hast da mehr drüber gesehen.
Genau, also was vielleicht ein kleiner lustiger Einwurf ist, ein paar erinnern sich vielleicht noch, vor ein paar Jahren bot Facebook allen seinen Nutzern an, dass sie auch eine Facebook-E-Mail-Adresse haben konnten. Und man hat dann an, sagen wir mal, alexander.fanta@facebook.com eine E-Mail geschickt und das bekam ich dann als Messenger-Nachricht. Das hat nur sehr kurz funktioniert. Facebook hat gemerkt, da graben sie sich selbst das eigene Wasser ab und haben das wieder eingestellt. Aber selbst Facebook hat diese Möglichkeit schon mal angeboten. Es gibt keinen Grund, warum man nicht versucht, zumindest das wieder zu machen.
Genau, das ist ein eigenes Thema. Vielleicht machen wir da auch mal einen Podcast zu, weil es ja durchaus in der Redaktion auch unterschiedliche Meinungen dazu gibt, die ich gerade versucht habe, schon mal so grob wiederzugeben. So oder so machen wir jetzt an dieser Stelle mit dem Messenger-Thema und dem WhatsApp-Thema auch Schicht. Ich nehme noch einmal kurz Alex Überleitung auf. Die Leute können uns spenden als Ablasshandel oder auch nicht. Aber das ist eigentlich eine wunderbare Überleitung, weil wir tatsächlich im Weihnachten, in der Weihnachtszeit im Rahmen unserer Jahresendkampagne einen Datenscham-Rechner als Spendentool angeboten haben, mit dem sich Leute sozusagen ihren Privacy-Score, ihren IT-Sicherheits-Score so ein bisschen spielerisch errechnen konnten. Und natürlich war dann mit einem zwinkernden Auge am Ende immer die Empfehlung, sich doch das schlechte Gewissen in Sachen Daten vielleicht auch mit einer Spende bei netzpolitik.org zu erleichtern. Ganz unabhängig von diesem Datenscham-Rechner können wir feststellen, oder auch nicht unabhängig davon, aber er ist ja ein Teil dieser Kampagne gewesen, dass es, ja, wir im Dezember ziemlich happy waren. Das Jahresende ist für uns bei netzpolitik.org, wir sind spendenfinanziert, immer so mit einer gewissen, wir sind ein bisschen bange zum Jahresende, weil wir kalkulieren das Spendenjahr. Es ist klar, zum Ende des Jahres bekommen wir die meisten Spenden rein. In den meisten Monaten des Jahres laufen wir nicht kostendeckend, sondern wir haben immer ein kleines Defizit in den Monaten oder auch ein großes Defizit und das holen wir dann zum Ende des Jahres rein. Das ist jedenfalls die Hoffnung, das ist die Rechnung, die wir am Anfang des Jahres immer machen. Wir überschlagen so grob und entsprechend des Vorjahreswachstums kalkulieren wir auch so ein gewisses Wachstum mit ein. Aber es ist natürlich immer eine offene Rechnung, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Und wir haben es geschafft. Der Dezember hat uns dann sehr glücklich gemacht tatsächlich. Wir hatten für dieses Jahr ein Spendenziel von 750.000 Euro kalkuliert und das haben wir um sage und schreibe 137.000 Euro und 570 übertroffen. Also das sind rund 250.000 Euro mehr an Spenden, als wir im Jahr 2019 angenommen haben. Eine wahnsinnige Unterstützung, die ihr uns habt zukommen lassen in diesem Jahr, für die wir unfassbar dankbar sind. Allein im Dezember wurden 280.000 Euro gespendet. Das sind 100.000 Euro mehr als im Dezember 2019. Ja, und ja, wir können gar nicht sagen, wie dankbar wir dafür sind, dass wir dieses Spendenziel dann auch schon sogar vor Weihnachten erreichen konnten. Ich glaube, am 20. Dezember oder so. Es gab dann zu allem, dass es ohnehin schon ein gutes Spendenjahr war und gut lief, gab es dann zum Ende des Jahres nochmal eine große Fernsehpräsenz. Die schon angesprochene Recherche von Daniel mit dem Neo-Magazin lief dann.
ZDF-Magazin Royal.
Die heißen jetzt nicht mehr Neo-Magazin, richtig. Die Böhmermann-Leute, wie Alex schon sagte, genau, beim ZDF-Magazin lief eine Recherche, die auch auf jeden Fall nochmal viele Leute dazu motiviert hat, uns zu unterstützen. Das kann man, glaube ich, sagen. Und dann haben wir jetzt ein spannendes Jahr vor uns, weil wir natürlich auch gucken, was machen wir damit. Wir wollen nachhaltig wachsen als Netzpolitik.org. Wir arbeiten, das wisst ihr als Hörer in dieses Podcast ja als Kollektiv und treffen möglichst viele Entscheidungen gemeinsam und fair und demokratisch. Das heißt aber, stellt natürlich aber auch so eine Organisation vor Herausforderungen, wenn sie wächst. Und ja, da sind wir jetzt gerade dran. Aber wir sind sehr froh, dass wir das ja mit diesem Rückenwind, dieser Unterstützung, es geht ja eben nicht nur um die finanzielle, sondern eben auch um die ideelle Unterstützung, die da mit drin steckt. Im Rücken fällt das auf jeden Fall leichter, das zu machen. Vielen Dank dafür. Mehr dazu gibt es nachzulesen im Transparenzbericht, den für den Monat Dezember, den wir mit verlinken. Daniel, Alex, vielen Dank für diese Runde Off the Record.